Und jetzt geht es weiter mit einem Interview mit Heike Kammer, Friedensarbeiterin in indigenen Gemeinden und den Friedensbrigaden in Chiapas. Ein Beitrag von Radio Helsinki aus Graz.
Im Grunde habe ich als Kind schon angefangen, darüber nachzudenken, was auf der Welt passiert, und wollte mich einsetzen, da was zu verändern. Habe erfahren von Hunger, von Armut, die ich in Deutschland also nicht so gespürt habe, aber gesehen habe, von eben weiter weg. Und habe damals ziemlich naiv gedacht, also der wichtigste Beruf wäre jetzt eigentlich Landwirtschaft zu machen, ne? Und wie ich von der Schule kam, mit 16 Jahren, bin ich auf den Bauernhof gegangen und habe Landwirtschaft gelernt. Und das war 2 Jahre lang, wobei ich dann in Deutschland auf so einem ganz normalen Bauernhof gearbeitet habe, weil auch ziemlich verfremdet schon ist, ne? Wie ich mir gar nicht so vorgestellt habe. Aber dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal nach Südamerika. Und Südamerika war mir mehr ein Begriff als jetzt andere Kontinente, weil ich etwas Verwandtschaft dort habe und Leute kannte, die dort gearbeitet haben oder von dort kamen. Und nach dem Militärputsch in Chile kamen einige Leute aus Chile, habe ich kennengelernt. Ich habe gedacht, da könnte ich mal anfangen, ne? Bin ich erst mit einer Freundin rübergefahren. Damals war ich 19. Die blieb dann in Kolumbien und ich bin halt die erste Zeit auch ein bisschen im geschützten Raum gewesen, so bei Freunden, bei Verwandten dann, und so das erste Jahr, da musste ich auch erstmal die Sprache lernen, mit Spanisch klarkommen, die Kultur ein bisschen so mich dran anpassen, und dann bin ich halt auch allein weitergereist, ne? Und habe dann unterwegs Leute kennengelernt, die vom Schmuckmachen gelebt haben, und habe dann damit auch angefangen. Und bin so weitergereist. Aber diese ersten 2 Jahre in Südamerika war ich überhaupt nicht politisch aktiv. Hatte zwar, denke ich, schon ein Bewusstsein, aber keine Ahnung sozusagen, ne? Hab das Leben auf der Straße kennengelernt. War eine schwierige Zeit, aber ich denke, war auch wichtig. Und dann war ich wieder hier in Europa. Und da ich jetzt das mit dem Schmuckmachen gelernt hatte, bin ich damit weitergezogen und habe gedacht, jetzt werden wir mal Europa kennenlernen. Und dann bin ich eigentlich durch ein Flugblatt zu einem Friedensmarsch gekommen. Das ging damals von Deutschland bis nach Belgien, 6 Wochen lang, vor das NATO-Hauptquartier, mit vielen Protesten gegen Militarisierung, weil es war die Zeit der NATO-Nachrüstung. Und habe mich da erstmal so vom Gefühl her mit engagiert und dabei eben auch einiges gelernt. Bin dann wieder nicht nach Südamerika, mehr nach Mittelamerika gegangen. Das war dann in der Zeit der Sandinisten in Nicaragua, und da gab es die Möglichkeit, einfach auf dem Land mitzuarbeiten. Bin also in der Kaffeeernte mit gewesen, auf dem Bau, verschiedene Sachen. Und gleichzeitig war immer wieder zu spüren die US-Intervention gegen Nicaragua, gegen die Bewegung in El Salvador, Guatemala und alles. Und damit bin ich dann auch mit Friedensmärschen und Protesten gegen die US-Intervention mitgegangen. Und auf einem dieser Friedensmärsche 1986 sind wir gemeinsam gegangen in Guatemala mit Leuten, die von Ausländern begleitet wurden. Und diese Ausländer und Ausländerinnen gehörten zu der Organisation Peace Brigades International, internationales Friedensteam dort. Und ich fand das interessant, dass die Begleitung dieser Ausländer mit den guatemaltekischen Leuten, einfach einen Schutz gegeben haben für die eigene politische Arbeit. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine viel konkretere Aufgabe, als hier einfach irgendwo mitzumachen an Protesten oder so. Und da habe ich mich halt dort gemeldet, um mit Peace Brigades mitzuarbeiten. Und so bin ich da reingekommen. Ich war dann in El Salvador, in Guatemala, später ein Jahr in Kolumbien. Und der Schwerpunkt der Arbeit war einfach immer die internationale Begleitung der Menschen, die bedroht sind, die Öffentlichkeitsarbeit, um damit halt den Menschen Schutz zu geben. Und dazu gehört dann aber auch eine Öffentlichkeitsarbeit hier in Europa. Ich bin also zwischendurch immer mal wieder für ein paar Monate auch in Europa gewesen, habe Vortragstouren gemacht. Und 1999 bekam ich dann einen Menschenrechtspreis in der Stadt Weimar, weil ich halt schon viele Jahre in dieser Menschenrechtsarbeit war. Und dann bin ich jetzt seit 6 Jahren in Chiapas, im Süden Mexikos, in dem Projekt CIPAS, was ein Gemeinschaftsprojekt ist, wo Peace Brigades International eine von vielen Organisationen ist, die daran beteiligt sind.
Vielleicht wäre gleich meine nächste Frage gewesen, ob du eben mal genauer, also über CIPAS erzählen könntest, also was konkret an die Arbeit vor Ort ist, wie die aussieht.
Ja, CIPAS ist 1995 gegründet worden. Denn 1994 war der Aufstand der Zapatisten und 1995 hat sich immer mehr verstärkt die Aufstandsbekämpfung gezeigt. Das Militär ist in den Urwald einmarschiert, hat Dörfer militarisiert, Dörfer auch zerstört, Menschen vertrieben, woraufhin viele Leute aus den Dorfbevölkerungen nach internationaler und nationaler Präsenz und Begleitung angefragt haben. Der Bischof von San Cristobal, der zwischen Zapatisten und Regierung vermittelt hat, hat auch angefragt nach der Präsenz von internationalen Friedensgruppen, woraufhin dann einige Friedensorganisationen aus Nordamerika und Mittelamerika Chiapas besucht haben und entschieden haben, ein internationales Friedensteam zu gründen, was permanent in Chiapas ist. Zum Unterschied zu vielen anderen Gruppen, die kommen und gehen, was genauso wichtig ist, als Besucher kommen, wurde hier entschieden, also ein Friedensteam, was ständig da ist, zu gründen. Und das waren damals 5 Organisationen, die jede allein sich zu schwach fand, sowas zu machen. Und die dann auch noch mehr Organisationen eingeladen haben, sich zu beteiligen. Und CIPAS ist dann gewachsen auf 50 Organisationen. Ne? Und die konkrete Arbeit begann 1995 erstmal. Es war ein Höhepunkt von Gewalt in Chiapas. Die erste Arbeit, internationale Begleitung, Präsenz in den Situationen, in den Dörfern, wo besonders viel Bedrohung und Gewalt ist. Und internationale Präsenz hat eine Wirkung, wenn die potenziellen Gewalttäter, vor allem wenn es eben staatliche Gewalttäter wie Militärs sind, wenn die auch ein Interesse haben, dass sie ein demokratisches Gesicht wahren, sonst funktioniert es gar nicht. Und Mexiko ist eine Demokratie, also ein Land, der Staat will international ein gutes Gesicht zeigen, also funktioniert das mit der Begleitung, aber auch nur, wenn gleichzeitig eine Öffentlichkeitsarbeit da ist. Das heißt, CIPAS, wir schreiben alle 3 Monate eine Zeitschrift, die international veröffentlicht wird, jetzt überwiegend über Internet auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Und zwischendurch manchmal noch andere Meldungen, die wichtig sind, Eilaktionen. Also diese Öffentlichkeitsarbeit vor allem zur internationalen Gemeinschaft. Und dann im Land auch immer, wenn wir Begleitung machen, auch Kontakte zu den verschiedenen politischen Akteuren zu suchen. Das ist also so, was wir in Begleitung machen. Das heißt, viel ist einfach in die Dorfgemeinschaften reinzugehen, zu besuchen, mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Also viel Arbeit ist einfach nur hingehen, zuhören, reden, zuhören, besuchen, so, ne? Die andere Arbeiten sind mehr im Bereich Friedenserziehung, einfach um auch langfristiger einen Beitrag zu einer friedlichen Kultur zu leisten. Workshops zu gewaltfreien Konfliktbearbeitung. Treffen zu organisieren, wo Leute miteinander sich austauschen, wie Konflikte bearbeitet werden. Oder wir arbeiten auch mit einem interreligiösen Projekt, weil in Chiapas Religionen genutzt werden, um Menschen gegeneinander auszuspielen. Und das sind Religionen, die sich alle auf dieselbe Bibel berufen. Und wir sehen also Möglichkeit, damit über die Bibel Freiräume für ein Zusammenkommen und Dialog zu schaffen. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Projekt mit Puppenspiel, dass wir ein Puppenspiel-Team haben mit einer mexikanischen Organisation zusammen und dann in Dorfgemeinschaften gehen und Puppenspiel vorstellen, was gerade in Dörfern, die nicht von Fernsehen und Kino so verwöhnt sind, immer eine Attraktion ist. Und dieses Puppenspiel kommt dann auch an die gesamte Gemeinschaft von Kindern, Frauen, Männern, allen an und gibt die Möglichkeit, dass Leute, die in dieser Kriegssituation miteinander verfeindet sind, dazu auch mal zusammenkommen. Und die Stücke, die wir spielen, sind halt auch Stücke, die die Situation reflektieren und wir haben damit dann auch ein Gespräch drüber, einfach um auch ein Anregen zu schaffen. Und das sind also so unsere Hauptaufgaben. Ne? Dann suchen wir auch immer so Kontakt zu anderen Gruppen, Organisationen im Land, im Ausland, empfangen Gäste, empfangen Delegationen, die aus anderen Ländern kommen, organisieren auch Programme. Journalisten, die kommen, einfach um Informationen sowohl zu sammeln, zu analysieren und weiterzugeben.
Wie ist eigentlich so, oder wie ist so deine Erfahrung jetzt, oder wie das, also was das Verhältnis jetzt betrifft, also von in dem Fall Friedensarbeiterinnen aus den USA, aus Europa und so weiter, mit den Leuten in den Dörfern? Also ich habe auch noch so halt oft gehört, also dass es nicht, also einfach mit oft sehr schwierig ist, auch. Oder sehr kompliziertes Verhältnis, klarerweise, oder auch oft sehr schwierig ist, überhaupt akzeptiert oder angenommen zu werden, oder wie ist da deine Erfahrung so?
Also meine Erfahrung ist, dass es in den Dorfgemeinschaften Leute gibt, die uns wollen, die uns anfragen, die wissen, die Präsenz, die Besuche von Ausländern sind ein Schutz für sie. Und mit den Leuten ist halt die Beziehung relativ einfach, ne? Und sehr wunderschön, weil die wollen uns, sie freuen sich über uns, sie laden uns ein, wir können das Leben mit ihnen teilen. Aber dann gibt es auch die Leute im Dorf, die uns sehr skeptisch gegenüber sind. Die Leute, die zum Beispiel in den Dorfgemeinschaften, gibt es Gruppen, die paramilitärisch agieren, die andere Nachbarn angreifen und die von der Regierung aufgehetzt werden, indem auch gesagt wird, und denen wird auch gesagt, die Ausländer, die hier kommen, sind eure Feinde, das sind alle Zapatisten. Und mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, ist sehr schwierig. Und ich glaube, für Leute, die Kurzzeitbesucher sind, auch unmöglich, weil das dauert lang. Und wir sind ja ins CIPAS-Team immer für mindestens ein Jahr oder mehrere Jahre in dem Team und können deswegen auch langsam solche Beziehungen aufbauen. Und das ist schwierig, aber es ist möglich, es ist nicht unmöglich. Ne? Natürlich bleibt dabei die Beziehung mehr auf einer oberflächlicheren Ebene und mit den anderen, die uns halt wollen, auch auf einer intensiveren Ebene. Und dann kommt natürlich als Schwierigkeit noch dazu der Unterschied von Kultur und Sprache. Sehr oft komme ich in ein Dorf und es sind nur die Frauen zu Hause und die Frauen können in vielen Dörfern kein Spanisch. Wir können uns also nur so ein bisschen verständigen und muss halt warten, bis die Männer kommen, um mit Leuten wirklich sprechen zu können. Und das sind halt oft auch noch so Schwierigkeiten. Kulturelle Sachen, da muss man halt drauf achten und sich ein bisschen anpassen an die Sachen.
Seit 99, also seit 6 Jahren bist du jetzt so involviert. Wie kann, oder falls man das so sagen kann, wie hat sich das auch verändert die letzten Jahre oder ist das also von deiner Arbeit her jetzt gleich geblieben oder wie sieht das aus?
Doch, es hat sich einiges verändert. Man muss es in jedem Bereich erkennen. Zum Beispiel 1999, wie ich angefangen bin, haben wir angefangen, eine Präsenz, eine ständige, regelmäßige Präsenz, internationale Begleitung im Norden von Chiapas aufzubauen. Ein Gebiet, was ganz stark eben durch paramilitärische Aktivitäten betroffen war, weil viele Menschen geflüchtet sind. Und in diesem Gebiet gab es zu der Zeit, 1999, eigentlich nur 2 Gruppen. Jede Gruppe war zwar auch wieder gemischt, aber man konnte sagen, die Leute, die katholisch sind, die zur PRD-Partei gehören, sind Sympathisanten der Zapatisten. Und alle, die evangelisch sind und zur PRI-Partei gehören, die gehören eben zur Regierungsseite. Ne? Man konnte es so in 2 Gruppen aufteilen. Und das hat sich geändert. Und es war in der Zeit aber auch sehr gewalttätig, dass eben alle, die zur PRD katholisch gehörten, keine Reisefreiheiten hatten, durch viele Gebiete sich nicht getraut haben, nicht mal in die Bezirksstadt nach Tila fahren konnten, sondern nur über Tabasco irgendwie mal zum Arzt gehen konnten. Der Priester von Tila konnte sich auch nirgendwo hin bewegen, ne, war also auch bedroht. Die Bischöfe waren schon mal in dem Gebiet angegriffen worden, auf sie geschossen worden. Also die katholische Kirche hatte keine Bewegungsfreiheit in dem Gebiet. Und so war das, wie wir dort angefangen haben. Ne? Und im Jahre 2000 hat sich das dann gelockert durch die Wahlen, die im Jahre 2000 waren. Und da die PRI in Chiapas verloren hat und der neue Gouverneur Pablo Salazar an die Macht kam, mit einer Koalition von verschiedenen politischen Parteien und sozialen Gruppen, Organisationen und die Leute, die PRD waren, zum Beispiel im Norden, und die Zapatisten unterstützten, die gehörten jetzt mit zur Regierungsstruktur. Während die Zapatisten mit Wahlen nicht als Weg der Veränderung sehen und daher auch an Wahlen nicht teilnehmen. Und auf einmal wurde da eine Spaltung geschaffen zwischen den Zapatisten und den PRDs, die vorher einfach zusammen waren. Und die andere Gruppe der PRI-Leute, die mit der Organisation des Arroyo Paz y Justicia, die hatten ganz viele Gelder von der Regierung bekommen, Entwicklungshilfegelder, und diese haben aber sich paramilitärisch aufgerüstet. Und nun, was passiert ist, dass sich die Führer dieser Paz y Justicia-Organisation so sehr gestritten haben um die Gelder, dass sie sich auch gespalten haben in 2 Gruppen, ne? Und auf einmal fingen an überall verschiedene Spaltungen. Ne? Die Leute, die mal in eine oder andere Richtung klar eingeordnet waren, waren nicht mehr klar eingeordnet. Ne? Oder zum Beispiel die Zapatisten haben die Regel, keinen Alkohol zu trinken. Und in der Zeit haben sich auch die PRD-Leute an den Alkoholverbot gehalten. Nachher nicht mehr. Also 1999, wenn ich einen Besoffenen gesehen habe, und erst recht, wenn es ein Besoffener auf dem Pferd war, dann wusste ich, dass der gehört zu den PRI-Leuten, vielleicht zu den Paramilitärs. Weil nämlich den Leuten, die PRD oder Zapatistas waren, denen waren eine Strategie des Krieges war, denen die Pferde und die Kühe zu klauen. Hatten sie nicht mehr. Also man konnte an vielem klar einordnen. Jetzt mit der neuen Regierung kriegen die zum Teil auch wieder Pferde oder Kühe, fangen auch an zu saufen, was traurig ist, weil Leute, die ich kannte, die früher nie gesoffen haben, finde ich heute auch manchmal besoffen. Aber andererseits gibt es auch positive Veränderungen, weil heute kann sich der Priester wieder bewegen. Das ging nicht jetzt von einem Tag auf den anderen, ne? So langsam, ne? Wo wir bestimmte Wege gegangen sind, schon mit vieler Vorsicht auch und auch mit Angst und auch Vorsicht, manchmal die Wege nicht zu gehen, Umwege zu gehen, können wir uns heute frei bewegen. Und die Leute, die sich vorher nicht bewegten frei, die uns nur fragten, ja, kann man da überhaupt gehen, hier und da, und bewegen sich heute auch wieder, ne? Und viele, die miteinander verfeindet waren, sind heute wieder Freunde geworden. Also manches geht wieder zusammen. Aber im Grunde hat sich nicht so viel verändert, weil ein Misstrauen ist geblieben. Die neue Regierung von Pablo Salazar hat einen Krieg geerbt und den Konflikt auch nicht lösen können. Man weiß auch nicht, ob es jetzt, ich würde sagen, die verwalten den Konflikt mehr. Sie schüren ihn nicht an wie die PRI-Partei. Von daher ist nicht mehr das Gewaltpotenzial wie früher. Aber sie lösen ihn auch nicht, ne? Und dann werden halt Friedensverträge hier und da irgendwo geschlossen. Und wenn dann aber irgendwas passiert, ist wieder alles in großer Spannung, ne? Wenn irgendein Mensch, das habe ich mehrmals erlebt, nicht nach Hause kommt, dann heißt es, die andere Seite hat ihn umgebracht. Und jetzt wird Rachepläne gemacht. Und die andere Seite geht nicht mehr aufs Feld, hat Angst, bleibt zu Hause. Also es sind so Auswirkungen von diesem Krieg, die einfach weitergehen, die sich nicht mit einem Regierungswechsel ändern lassen. Und ich würde sagen, in Chiapas hat sich was verändert, weil wir eben nicht mehr eine Partei an der Macht haben, die ganz klar einen Krieg niedriger Intensität schürt, ne, wo Leute paramilitärisch bewaffnet werden, um die anderen anzugreifen. Das könnte ich der jetzigen Regierung nicht vorwerfen. Wobei Aufstandsbekämpfung findet weiterhin statt in anderer, subtilerer Form, vielleicht freundlicherer Formen, nämlich dass Leute den Zapatisten abgeworben werden, indem man ihnen Sozialhilfe gibt, indem man ihnen Gelder gibt. Und diese Sozialhilfen sind im Grunde kein Geld, die die Leute aus der Armut herausholen, sondern einfach in der Armut ein bisschen stiller leben lassen. Und was sich auch verändert hat, dann später noch mehr in den Jahren, dass die Zapatisten jetzt viel klarer Aufbau machen ihrer Autonomie. Ne, und das ist eigentlich seit 2003 deutlicher geworden, dass sie nicht mehr nur darauf drängen, von der Regierung irgendwie Veränderungen zu erwarten, weil sie haben halt den Aufstand gemacht 1994, der Regierung den Krieg erklärt, Forderungen aufgestellt, dann Verhandlungen geführt, diese Verhandlungen abgebrochen, nachdem die Regierung das, was sie unterschreibt, nicht umsetzt, sondern stattdessen eben diesen Krieg niedriger Intensität führt. Und die Zapatisten haben dann noch zum neuen Regierungswechsel einen Marsch gemacht, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Und auch da es nicht durchsetzen können und sind dann mehr in den Aufbau der Autonomie gegangen. Und wir haben halt heute in Chiapas im Grunde in dem Konfliktgebiet, was so die Hälfte des Landes von Chiapas betrifft, doppelte Regierungsformen. Und das ist eigentlich sehr spannend und sehr interessant.
Das war, denke ich, ja so, was viele vielleicht in letzter Zeit eben mit dem Fundus de Buen Gobierno noch so mitbekommen haben. Eben wenn du da über diese Dinge mehr erzählen könntest.
Genau, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Es gibt in Chiapas 5 Orte, die wurden früher Aguas Calientes genannt, so als Treffpunkte zwischen Zivilgesellschaft und Zapatisten. Und im Jahre 2003 wurden diese 5 Orte in Caracoles umgewandelt, sind Orte, in denen die zapatistischen Regierungen, die sie halt Juntas de Buen Gobierno, Räte guter Regierungen nennen, aufgebaut wurden. Ja, guter Regierungen, das Wort kommt wohl daher, dass sie mit den offiziellen Regierungen schlechte Erfahrungen gemacht haben, die also als schlechte Regierungen bezeichnen und sagen, wir machen ganz was anderes, wir machen gute Regierungen. Ist natürlich leicht zu sagen, wir sind gute Regierungen. Das zu sein ist ein Prozess, ist ein Weg, denke ich. Und aber es sind interessante Versuche. Diese Regierungen sind also, haben ihren Regierungssitz in diesen 5 Caracoles. Und jedes dieser 5 Caracoles ist zuständig für ein Gebiet in Chiapas. Und in jedem Caracol ist also dieser Regierungssitz. Und die Leute, die dort sitzen, sind Leute, die in ihren Dorfgemeinschaften schon ausgewählt sind, um dort politische, gesellschaftliche Funktionen im Dorf zu haben, in ihrer Gemeinde. Und die werden dann ins Caracol gewählt, für eine kurze Zeit. Also Diese Regierungen, die im Karakol sitzen, sind in einer ständigen Rotation. Meistens für eine Woche oder einen Monat, je nachdem, wie groß das Gebiet ist, wie viel das Fahrgeld kostet. Und diese Rotation sieht erstmal sehr chaotisch aus, weil du kannst dorthin gehen und hast mit einer Junta ein Gespräch und willst vielleicht was organisieren und nächstes Mal kommst und sind andere da. Ne? Das heißt, es ist nicht leicht, diese Kontinuität zu geben, aber sie versuchen es. Und es hat pragmatische Gründe, einfach weil alle Arbeit ist ehrenamtlich bei den Zapatisten und die Leute haben alle Familien zu versorgen. Und es hat auch ideologische Gründe, weil sie sagen, es soll keine neue Regierungsklicke entstehen, wie das in vielen Revolutionen passiert ist, sondern es sollen möglichst viele Leute regieren lernen und gehorchend regieren lernen. Und wenn einer einen korrupten Weg geht oder einen Machtweg geht, das wird auch schnell wieder abgeblockt, weil da sind wieder andere, ne? Die wichtigsten Aufgaben dieser Räte der guten Regierungen sind eigentlich sehr pragmatische Aufgaben. Einmal ist es, eine Gesundheitsversorgung sicherzustellen. In jedem Karakol gibt es autonome Kliniken. Die Ärzte sind Leute aus den Städten, die in ihren Ferien eine freiwillige Arbeit machen, um Kranke zu behandeln oder noch viel wichtiger, um Gesundheitspromotoren auszubilden, also Leute aus dem Dorf, die dann die Kranken behandeln. Und es wird sowohl mit Medizin aus der Apotheke gearbeitet, als auch mit Naturmedizin. Und Naturmedizin wieder kennenzulernen, eine Bildungsarbeit drüber zu machen, ist auch ein wichtiges Thema. Oder auch präventiv, weil oft ist einfach wichtig, sich mit Hygiene auszukennen, um weniger krank zu werden. Dann, was auch ganz wichtig ist, so der autonome Produktion und Handel. Wenn zum Beispiel die Frauen früher ihre Handwerkssachen, die sie herstellen, so an Händler verkauft haben und nicht viel von dem Geld gesehen haben, haben sich heute organisiert in Gruppen. In jedem Karakol haben sie ihren Laden, wo sie Sachen verkaufen. Und von dort aus sind sie auch ansprechbar und werden eingeladen, selbst in andere Länder zu gehen, um ihre Sachen zu verkaufen, jetzt gemeinschaftlich. Und haben dadurch auch einmal finanziell mehr erreicht, aber dann auch eine andere Würde erreicht. Ein anderes Bewusstsein, Wissen, Kennen. Oder die Männer dann eher zum Beispiel den Kaffee nicht mehr an die Coyotes, an die Händler zu verkaufen, sondern Kooperativen zu gründen. Und das ist Kaffee, den wir dann hier zum Beispiel im Weltladen oder über Solidaritätsorganisationen kaufen können und damit halt auch unterstützen, diese Form von Autonomie. Dann, was auch interessant ist, ist das Schulmodell, dass sie überall autonome Schulen aufbauen, die wo auch wieder das so funktioniert, dass halt Lehrer oder Studenten aus den Städten in den Karakolles, in den Oberschulen lehren und dort dann die Jugendlichen, die dort lernen, in ihre Dorfgemeinschaften zurückgehen, autonome Schulen aufbauen und dort die Kinder unterrichten. Auch hier ist die Arbeit wieder freiwillig. Also ist ganz viel freiwillige Arbeit da, wo niemand mit Geld bezahlt wird, sondern eben. Und mit diesen Schulen wollen sie auch ganz bewusst das Konkurrenzdenken nicht weiterführen, sondern nicht mit Zensuren und so weiter, sondern wirklich auch füreinander, ne? Dieses Füreinander-Dasein, das ist da ganz wichtig. Was auch noch interessant ist, ist das Justizsystem oder Konfliktlösungssystem, ja? Weil die offizielle Justiz funktioniert wie hier in Europa auch, ne? Wer was falsch macht, der soll bestraft werden. Und da es in Mexiko sehr viel Korruption gibt, wer halt Geld bezahlen will, kriegt das Recht. Und in den zapatistischen Orten kann also jeder auch hinkommen mit seinem Problem und muss nichts dafür bezahlen. Und derweil gibt es auch viele, die gar nicht Zapatistas sind, denen das aber günstiger kommt, ins Karakol zu gehen mit ihrem Problem, als zur Regierung, wo sie erst was bezahlen müssen. Und sie suchen einfach nach einer Lösung des Konfliktes. Die verschiedenen Gruppen werden zusammengerufen, wird viel geredet, viel kommt einfach aus der Kultur der Mayas, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Es funktioniert nicht immer. Alles, was hier aufgebohrt wird, hat keine Garantie, dass es funktioniert. Es sind aber wichtige Versuche und oft funktionieren sie auch. Und dann, und als weiteres eben auch den Widerstand zu organisieren. Den Widerstand gegen neoliberale Projekte, gegen Straßenbau, gegen Staudämmebau, gegen Pläne, die das ganze Gebiet industrialisieren und damit auch Umwelt zerstören und damit auch eine Ausbeutung betreiben, die den Indigenas nichts weiterhilft. Das sind also die verschiedenen Formen, wie die Autonomie aufgebaut wird. Und es gibt derweil interessante Begebenheiten, wo selbst Leute vom mexikanischen, vom offiziellen System auf Bürgermeisterebene, also auf unterer Ebene auch mit den zapatistischen Karakoles sich absprechen und was gemeinsam machen. Und genauso gibt es die Situation, dass auf der Ebene der Präsidenz jetzt, also der Bürgermeister, bekämpft wird, was die Separatisten machen. Wir haben das also in den verschiedensten Gebieten, in den verschiedensten Formen. Und ich denke, dass auf jeden Fall die Präsenz von Ausländern, von Beobachtern weiterhin wichtig ist. Einerseits, um überhaupt Freiräume offen zu halten, dass die Separatisten gewaltfrei diese andere Formen aufbauen können und nicht gleich wieder unterdrückt und bekämpft werden. Andererseits aber auch, um die Separatisten selbst zu beobachten. Ihr nennt ihr euch hier gute Regierung, seid ihr es wirklich? Also so dieses, einfach diese Beobachterfunktion des Daseins hat in die verschiedensten Richtungen, die sich als gut darstellen wollen, die Wirkung, ne? Andererseits gibt es derweil viele Ausländer, die nicht Beobachter sein wollen, sondern die mitmachen wollen im Aufbau der Autonomie, was auch gut ist. Man soll das nur nicht mischen, weil die Rolle schon, soll schon klar sein. Aber wenn einer meinetwegen ja lieber direkt mit anpacken will, dann geht er halt zum Karakol und sagt, ich möchte dies oder das mit anpacken oder ich kann dies oder das, was ja oft auch hilfreich ist, und wird dann irgendwo mit eingesetzt.
Soweit Heike Kammer, Friedensarbeiterin in indigenen Gemeinden und den Friedensbrigaden in Chiapas. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.chiapas.at.